Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Ingvar Perovanovic.
Beruf?
Freier Journalist und neuerdings Radreisefilmer.
Heimatort?
Freiburg.
Fakten oder Emotionen?
Fakten.
Bambus oder Carbon?
Bambus.
Durch den Balkan oder nach Baku?
Durch den Balkan.
Ingvar, welches Rad hast du in der letzten Zeit gerne wohin genommen?
Ja, das bietet sich natürlich an. Das war mein Bambusfahrrad und mit dem bin ich zur Klimakonferenz nach Baku gefahren.
Eine lange Tour, 110 Tage, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, wenn wir es denn schaffen, weil wir möchten vor allem über, und das ist ganz interessant, dass du das gar nicht als deinen Beruf erwähnt hast, über deine Rolle als Aktivist, als Fahrradaktivist sprechen. Definierst du dich gar nicht so?
Nicht mehr so, muss ich tatsächlich sagen. Also das war vielleicht zu Beginn, als ich noch in Berlin war, wo ich auch in Strukturen aktiv war, also auch politisch, aber auch eben auf so Verbands- oder Vereinsebene, um dort eben die Radverkehrswende in Berlin herbeizuführen. Mittlerweile wohne ich eben dort nicht mehr und konzentriere mich tatsächlich aufs Schreiben. Also ich schreibe Artikel für verschiedene Zeitungen, habe jetzt diese Radreise gemacht, erreiche Menschen damit irgendwie auf Social Media, aber Aktivismus hat für mich immer sowas, ich bin in irgendeiner Struktur aktiv, ich organisiere Demos oder so und da sehe ich mich tatsächlich weniger.
Das ist super spannend, weil das eigentlich das Thema schlechthin des Podcasts ist für mich, weil ich so ein bisschen versuchen will herauszukitzeln, wie wir die Rolle oder die Verkehrswende, die Mobilitätswende neu denken können in Sachen Kommunikation und vielleicht auch im Punkto Aktivismus, beziehungsweise da erstmal drüber nachzudenken, was das denn ist, wie du es offensichtlich getan hast. Und ob das vielleicht eine kleine Veränderung braucht oder eine Erweiterung oder wie auch immer. Aber ich darf es nicht vergessen vorab. Ich möchte mich bedanken bei Judith, weil die dich auch vorgeschlagen hat, beziehungsweise sie hat sich dir gewünscht. Ja, dich gewünscht, so sagt man, glaube ich. Du, als eine, die wie du Kommunikation so als Lebensmittelpunkt hat, wen siehst du denn als deine Zielgruppe? Wen möchtest du erreichen?
Also im Idealfall Menschen, die für das Thema offen sind, also für das Thema Verkehrswende, für das Thema das Thema Städte komplett neu zu denken. Diese Menschen möchte ich im Idealfall erreichen. In der Praxis erreicht man wahrscheinlich viel zu häufig leider die Blase, die sowieso schon überzeugt ist davon, aber das ist so auch jetzt ein bisschen mein Ansatz für 2025, auch vielleicht in Medien zu publizieren, wo es noch eine skeptische Leserschaft, Zuschauerschaft, Hörerschaft, was auch immer gibt, weil am Ende braucht es ja diese Leute, eine gewisse kritische Masse, die über eine Bubble hinausgeht, damit wir Erfolge im Verkehrsbereich erzielen können. Und deshalb, ja, das Thema muss breit gestreut werden. Es darf kein linksgrünes, was auch immer, Anliegen sein oder es sollte nicht als ein solches geframed werden. Denn am Ende haben wir ja alle was davon, wenn die Städte sicherer sind, wenn es ein bisschen leiser ist, wenn es grüner ist, wenn es, wenn die Luft besser ist. Also das ist ja etwas, wovon alle am Ende profitieren, auch wenn vielleicht Leute sich unterschiedlich anpassen müssen auf diese neue oder in dieser neuen Stadt sich neu bewegen müssen. Aber das ist es halt in der Konversation, so breit wie möglich die Menschen zu erreichen. Man darf durchaus auch ein bisschen gegen das Auto schießen. Ich finde, das Auto hat sich viel zu lange nicht rechtfertigen müssen für das, was es unseren Städten und den Menschen, die darin leben, antut. Aber ja, dennoch immer mit einer offenen Hand, auch für alle Menschen, die noch nicht so weit sind, ne? Weil Mobilitätsmuster sind sehr festgefahren und da die Menschen ein bisschen zu lockern, sie offen zu machen für neue Dinge, da braucht es eine Sprache, die nicht konfrontativ ist, sondern im besten Fall kooperativ.
Das klingt jetzt eher nach Inspiration als, wie du es anfangs kommunizierst, als Fakten. Aber da können wir ja dann auch nochmal sprechen, beziehungsweise wie man Fakten vielleicht emotional aufladen kann oder das Ganze spannend gestalten kann. Hast du denn schon da deine Fühler ausgestreckt? Gibt es da schon Pläne, mit welchen Medien du arbeiten könntest? Oder ist das noch so ein Vorhaben für 2025?
Ich habe schon meine Fühler ausgestreckt, aber es ist noch nicht 100% spruchreif. Deshalb kann ich das hier auch noch nicht verkünden. Aber es sieht ganz gut aus. Und ich habe auch in der Vergangenheit schon mal für ein paar Medien oder in Medien aufgetreten, wo auch so die erste Reaktion ein bisschen Irritation war. Weshalb schreibst du für die? Weshalb trittst du dort auf? Aber meine Haltung ist immer, wir müssen aus der Blase raus. Und jedes Medium, was ja auch offen ist, mit mir und mit meinen Themen zu arbeiten, kann ja jetzt nicht allzu schlecht sein. Also kann ja jetzt nicht auch sich diesem Thema zu sehr verschlossen haben. Deshalb ist das für mich immer dann auch so ein Merkmal. Okay, dieses Medium, in dem, ich sage jetzt den Namen nicht, aber die kamen damals aktiv auf mich zu.
Ich ahne es. Und ich habe auch die gleiche Frage bekommen, als ich tippen wurde für das Medium.
Ja.
Und ich habe die gleiche Einstellung tatsächlich. Also im Gegenteil, gerade dort ist es eben auch sehr, sehr wichtig. Ja.
Ganz genau. Ja, deshalb ist das am Ende wahrscheinlich produktiver als den x-ten Artikel auf einem anderen Medium, was ständig mit solchen Themen arbeitet und die ja auch eine Zuschauerschaft haben, die von dem Thema wahrscheinlich schon überzeugt ist. Deshalb ja umso besser, wenn man auch Leute außerhalb erreicht.
Ja, Zielgruppe, sehr, sehr gut. Also das ist tatsächlich eben auch mein Gefühl, dass wir da jetzt endlich rauskommen müssen, auch aus ein bisschen dieser Komfortzone unsere Bubble zu bedienen und da die Bestätigung abzuholen, sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, zu schimpfen. Und ja, das Auto ist kein Ding. Da sitzen Menschen drin und diese Menschen haben Emotionen. Und ich denke auch, dass die Menschen sich tatsächlich eher als Autofahrer identifizieren, als Fahrradfahrer, obwohl sie wahrscheinlich beides sind. Und da kochen die Emotionen hoch und das muss man eben sehr geschickt angehen. Aber ja, das klingt schon mal sehr, sehr gut. Jetzt haben wir deine Zielgruppe so ein bisschen eruiert. Was ist denn dein Ziel?
Mein Ziel? Ja, mein Ziel ist eine entschleunigte, eine gesündere, eine klimagerechte, eine lebenswertere, eine sichere Stadt tatsächlich.
Deswegen bist du direkt aus Berlin. Sorry. Bist du denn wieder in Freiburg?
Ja, ich wohne im Umland von Freiburg. Das hatte private Gründe. Das war jetzt irgendwie kein politisches Statement, dass Berlin mit dem Regierungswechsel nicht mehr zu retten ist.
Ne? Immer, das wär's. Jetzt habt ihr mich so weit gebracht. Ich setze ein Zeichen und verlasse Berlin.
Nein, also und es ist ja auch, also so, meine Arbeit hat sich am Anfang sehr stark auf Berlin konzentriert, einfach weil das mein Wirkungskreis auch war und mittlerweile geht es darum, auch Worte zu finden oder auch einfach, ja, ich arbeite gerade an so einem Säulenmodell für eine fahrradgerechte Stadt, von der sich jede Stadt etwas abschauen könnte. Wie Verkehrswende auf dem Land muss ich tatsächlich noch ein bisschen arbeiten, da bekomme ich auch immer wieder Fragen von Menschen, ja, wie sieht's denn auf dem Land aus, weil einfach sehr viele Menschen entweder direkt auf dem Land oder in ländlich geprägten Strukturen wohnen, aber das Feld ein bisschen breiter gestalten und ja, dass ich jetzt gerade tatsächlich auch auf dem Land wohne, hat nichts mit irgendeiner Politik zu tun, sondern wenn man das Grün schätzt, wenn man gesunde Luft schätzt oder so, dann ist man heutzutage in Deutschland leider in einem Dorf besser aufgehoben als in der Stadt. Aber das ist ja ein bisschen unfair, weil auch Menschen in der Stadt würden gerne die Vorzüge eines Dorfes in dem Fall nutzen. Und warum kann man das nicht verbinden? Warum muss man sich für das eine entscheiden? Und deshalb setze ich mich dafür ein, dass auch in der Stadt gute Luft herrscht und sichere Verhältnisse.
Du darfst gerne nach München ziehen. Wir sind eine sehr grüne Stadt. Das lässt sich sehr gut verbinden.
Ist ja auch ja.
Sehr deutlich. Aber
es gibt immer noch was zu tun, auch in München.
Es gibt unglaublich viele Freiburger hier. Also wenn du Heimweh bekommen solltest, das da findest du viele Kollegen und Kolleginnen, die mit denen
ich dann in Berlin allerdings auch. Das ist ja so ein gängiges Klischee. Das ist ein gängiges Klischee, dass die Badner oder die Baden-Württemberger einmal in ihrem Leben irgendwie nach Berlin gehen und dann aber auch ab irgendeinem Punkt auch wieder zurückgehen. Also dieses Klischee habe ich tatsächlich auch bestätigt.
Aber Freiburg ist ja jetzt auch nicht so riesig, dass man da, nun gut. Aber also du hast auch in Groningen gelebt. Jetzt lass mir mal so, wenn du sagst, du arbeitest an einem Projekt, eben diese Säulen aufzustellen und hier auch tatsächlich mal ein bisschen konkreter zu werden. Vielleicht können wir mal so deine Traumstadt zusammensetzen aus deiner Erfahrung der Städte, die du schon besucht hast und positive Wahrnehmungen hattest. Gibt es da so, man da so ein Mosaik zusammenstellen? Es ist immer schwierig, es überzustülpen. Aber wie würde deine Traumstadt aussehen?
Genau, es ist immer schwierig, Dinge überzustülpen, vor allem da Städte halt unterschiedlich groß sind. Wenn ich jetzt einfach mal so meine Lieblingsstadt herausfiltern müsste, von allen Städten, die ich bislang mit diesem Verkehrsblick auch besucht habe, dann ist das auf jeden Fall Utrecht, weil Utrecht oder Utrecht, wie man in den Niederlanden sagt, halt wirklich geschafft hat, die Innenstadt enorm zu entschleunigen. Also es ist eine enorm hohe Lebensqualität in der Utrechter Innenstadt. Das liegt auch daran, dass die Stadt von Kanälen durchzogen ist. Das heißt, du hast ein ganz schönes Element mit Wasser. Aber Wasser ist ja auch etwas, was man in Städten, die das auf natürliche Weise nicht haben, durch kreative Stadtentwicklungsprojekte auch verbinden könnte. Also wo man auch Wasser integrieren könnte. Und in Utrecht ist halt einfach alles ein bisschen entschleunigt. Die Stadt ist nicht klein, die Stadt hat 360.000 Einwohner, ist am Wachsen, aber das fühlt sich an keiner Stelle in Utrecht tatsächlich so an, weil sehr viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind. Utrecht hat mit dem höchsten Fahrradverkehrsanteil Europas und dann vermutlich auch der Welt. Und das hat halt einfach den Grund. Fahrradfahren ist ja kein Selbstzweck. Also Fahrradverkehr hat halt eben zur Folge, dass die Luft enorm gut ist, dass es leise ist, dass es sich sicher anfühlt. Man kann mit Menschen man kann sich unterhalten, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Es ist noch nicht alles perfekt. Es gibt Konflikte zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger in Utrecht. Daran arbeiten sie aber. Und der ÖPNV, also Bus und Bahnen zum Teil, sind sehr schön in die Stadt integriert. Also vor allem die Mischung aus neuer Architektur und altem Baubestand. Das ist das, was die Niederlande, was ich auch in meinem Studienaufenthalt dort kennengelernt habe, was die Niederlande sehr gut miteinander vermischen kann und woraus echt wunderbar lebenswerte Städte entstehen. Nicht nur Utrecht. Amsterdam ist super voll, das hat andere Gründe, ist halt sehr touristisch. Groningen, meine Studienstadt, ist ein wunderbares Beispiel. Die haben in den 70ern die Innenstadt schon vom Autoverkehr befreit. Und ja, also niederländische Städte, so wenig man sie eins zu eins kopieren kann. Ne? Deutsche Städte haben einfach durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ganz andere Vorzeichen. Aber es ist halt eben möglich, Städte auch wieder nach dem Vorbild der Niederlande zu gestalten. Und ja, da ist einfach Utrecht so die Stadt, die mir in dem Bereich am besten gefallen hat.
Muss man hinfahren. Jetzt geht es ja weniger um, wie soll man sagen, neue Raumgestaltung als um Umgestaltung. Ich glaube, das ist ja das große Problem, dass der Raum begrenzt ist. Es ist schon fix, also es muss umgestaltet werden. Das heißt, man kämpft um jeden Quadratzentimeter und es ist dieses Gefühl des Kampfes, ja, dieses Kulturkampfes. Niederlande hat sicherlich auch mit ihrer Vizkultur eine andere Voraussetzung. Jetzt haben wir das Beispiel schlechthin, was wir aktuell durch die Medien wandern haben, ist Paris. Warst du in Paris? Hast du es angeschaut?
Ich war im September 2023 zum zweiten Mal, aber so zum ersten Mal mit dem Verkehrsblick in Paris und habe mir das alles sehr gründlich angeschaut. Hatte auch den Vergleich, weil ich glaube, 6 Jahre zuvor schon mal in Paris gewesen bin. Und da ist mir das eben noch nicht so aufgefallen, dass tatsächlich in der Innenstadt so viele Fahrradfahrer unterwegs sind und die Fahrradwege tatsächlich so voll sind, dass sie eigentlich fast schon zu klein sind mittlerweile. Und was halt vor allem beeindruckend ist an Paris, ist die Geschwindigkeit, mit der sie das geschafft haben. Normalerweise dauern solche Prozesse, auch so Umgewöhnungsphasen, wovon Menschen, die sich vom Auto aufs Fahrrad umgewöhnen, das dauert Jahrzehnte. Das hat auch in den Niederlanden nicht von heute auf morgen gedauert. In Paris scheint es irgendwo eine Art sozialen Kipppunkt gegeben haben, sodass plötzlich, sobald die Fahrradwege da waren, die Menschen das auch tatsächlich angenommen haben und jetzt hohe Radverkehrsanteile haben. Das hat das Stadtbild sichtbar verändert. Es ist leiser geworden insgesamt. Natürlich hat Paris immer noch super viel Autoverkehr. Das ist einfach bei so einer Großstadt so. Aber sie arbeiten eben dran. Jetzt haben sie gerade die Innenstadt, also einen Teil der Innenstadt, vom Durchgangsverkehr befreit. Also peu à peu schaffen die dort eben bessere Bedingungen für Radfahrer und dann für alle Menschen. Sie haben so Leuchtturmprojekte wie die Umwandlung des Seine-Ufers vorangetrieben, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass das einfach so von heute auf morgen möglich ist. Also Paris zeigt in Sachen Geschwindigkeit, was alles möglich ist. Und ja, ist ein tolles Beispiel, weil es halt, Paris ist ja auch groß, ne? Hm. Gut, Kern Paris ist ungefähr so groß wie der Berliner Innenstadtring, also jetzt auch keine Riesenstadt und alles drumherum. Darauf hat ja die Administration von Anne Hidalgo auch keinen Einfluss. Also das sind andere politische Realitäten, aber in dem Fall sprechen wir immer um das Kern Paris, was eben so groß ist wie der Kernteil von Berlin. Und da sieht man, was alles möglich ist, wenn die politischen Mehrheitsverhältnisse da sind und der politische Wille vor allem.
Ja, der Wille, ist das der Wille tatsächlich von Anne Hidalgo als sehr, ich glaube, resolute Frau, also die auch durchzieht, die auch keine Angst vor nicht neu, also nicht Wiederwahl. Ich glaube, sie stellt sich ja 2026 sowieso nicht mehr neu auf. Aber ist da der Wille der EinwohnerInnen auch da? Hast du mit denen gesprochen, mit Parisern vor Ort? Weil ich höre immer, wie toll Paris ist von allen TouristInnen. Wie sehen die Pariser das?
Also ich habe natürlich mit ein paar Leuten gesprochen, aber niemals so viel, um ein repräsentatives Bild zu bekommen, selbstverständlich. Allerdings ein Stimmungsbild ergibt sich ja immer bei Wahlen und Anne Hidalgo hat die Wahl 2020, weil ja. Also eine Amtszeit dauert in Paris 6 Jahre und 2014 kam sie an die Macht und 2020 gab es Neuwahlen.
So lange her.
Und 2026 genau. Stellt sie sich eben nicht nochmal auf. Mhm. Und sie hat ja schon in ihrer ersten Amtszeit ein sehr ambitioniertes Verkehrsprogramm aufgelegt und auch schon sehr viel erreicht. Das war ja genau das Ziel. Sie hat von Anfang an gesagt, wir wollen das und das und das machen. Und dann haben die es auch in der Rekordzeit umgesetzt. Und warum war das so eine hohe Priorität, das auch schnell auf die Straße zu bringen? Ja, damit die Menschen sehen, wie schön das im Nachhinein ist, ne? Damit 6 Jahre später, wenn wiedergewählt wird, Paris nicht voller Baustellen ist, sondern wenn schon einfach Dinge fertig sind. Und ich glaube, das hat enorm geholfen, um die Akzeptanz für verkehrsverändernde Maßnahmen zu steigern. Einfach ganz schnell Leuchtturmprojekte, aber auch effektive Radwegenetze aufzubauen. Und das war eben ein Grund, warum Anne Hidalgo nicht abgestraft wurde für diese Politik, sondern tatsächlich im Amt bestätigt wurde. Und das hat sie ja jetzt weitergeführt. Natürlich, es ist immer auf der Kippe. Es sind immer fast so 50-50. Also es gibt jetzt auch in Paris keine 70-80% der Menschen, die dafür sind. Aber es ist halt eine kleine Mehrheit. Aber das war ja in der Vergangenheit ja illusorisch, dass du für Maßnahmen gegen das Auto überhaupt Mehrheiten erreichst. Das heißt, hier gab es auf jeden Fall ein gesellschaftliches Umdenken. Und wir sehen das auch in Deutschland, dass Maßnahmen zur Eindämmung des Autos immer populärer werden. Sie kratzen an der 50%, noch nicht alle, manche sind sogar schon drüber, aber es geht in die richtige Richtung. Und das macht mir halt eben auch Hoffnung für die Zukunft, dass die Verkehrswende wirklich mehrheitsfähig wird, über die üblichen Verdächtigen von Grünen und ja vielleicht Teile der Linken und SPD hinaus, sondern tatsächlich, dass es ein über 50-prozentiger Konsens wird, damit sowas auch langfristig bestehen bleibt, dass nicht die nächste Regierung das alles wieder rückabwickelt, weil das haben wir, ich habe mit in Paris, als ich dort war, ich habe einen Artikel geschrieben, auch mit Politikern gesprochen, die meinen, selbst wenn 2026 die Administration Hidalgo abgewählt wird und ein Bürgermeister einer anderen konservativeren Partei an die Macht kommt, die würden vielleicht das Tempo ein bisschen langsamer machen, aber sie würden das Radwegenetz nicht wieder abbauen, weil es einfach mittlerweile selbstverständlich geworden ist, dass es das gibt. Also es gibt keine Bestrebungen, jetzt wieder die Erfolge komplett rückgängig zu machen, weil Hidalgo mit ihrer erfolgreichen Politik einen neuen Standard gesetzt hat. Und das ist eben die Hoffnung. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, auch international, aber auch aus Deutschland, wo Verkehrswendeprojekte wieder abgebaut worden sind. Es gibt ein Beispiel aus Berlin, das ist die Friedrichstraße. Ja, Deutschland braucht immer ein bisschen länger, bis es etwas kapiert in dem Bereich.
Deutschlands Hauptstadt, muss man da auch dazu sagen, weil ich glaube, die Bewegungen in Hamburg oder jetzt auch in Frankfurt, ich sehe es auch hier in München, sind jetzt einige Baustellen, die langsam zu Ende gehen und da legen sich breite grüne Streifen vor mir aus und ich denke, es ist so schön. Also die Bemühungen in anderen Städten sind, glaube ich, deutlich ambitionierter und da ist viel mehr Willen da als tatsächlich in Berlin. Interessant, dass hier die Hauptstadt so eine Ausnahme auch darstellt als eigentlich deutsches Aushängeschild und auch im internationalen Kontext. Ich meine, wir schauen nach Wien, wobei die Wiener sich natürlich beschweren und sagen, ja, ihr denkt von außen, es ist so schön, aber es ist ja noch gar nicht so, wie wir es gerne hätten. Aber ich denke, die Schritte, sie sind da und wir müssen auch ein bisschen unseren Anspruch herunterschrauben oder wenn man mal mit jemandem aus dem Mobilitätsreferat spricht und mitbekommt, welche Arbeit es ist und wie da wirklich tatsächlich um jeden Quadratzentimeter nicht nur gekämpft, sondern auch logistisch gearbeitet wird. Das ist ja ein riesiges Unterfangen und deswegen, glaube ich, könnten wir auch mal ein bisschen mehr Dankbarkeit über jeden neuen Abschnitt einfach an den Tag legen und das auch vielleicht unterstützen. Sorry.
Vielleicht kurz zu Berlin. Das waren einfach enorm unglückliche Umstände, die jetzt zu diesem Shift geführt haben. Das muss man einfach sagen. Das hatte einfach auch mit Bundespolitik zu tun, weil in der Wahl 2021, der Bundestagswahl, die ja gleichzeitig fand in Berlin die Abgeordnetenhauswahl statt, dort ist ja Rot-Rot-Grün und somit ja auch die Verkehrspolitik wieder im Amt bestätigt worden. Die haben ja danach wieder eine rot-rot-grüne Regierung gebildet. Und es ging darum, jetzt die Verkehrswende richtig auf die Straße zu bringen. Und dann gab es halt diese Wiederholungswahl aufgrund der Unregelmäßigkeiten. Und als diese Wiederholungswahl stattfand, hatte sich halt die politische Lage im Bund komplett verändert. Es gab plötzlich den Ukraine-Krieg, es gab einen großen Unmut mit der Regierung im Bund. Und das hat halt auf die Wiederwahl enorm abgestrahlt, sodass die CDU, die jetzt das Mobilitätsgesetz schreddert, die jetzt die Verkehrswende quasi fast rückbaut, von 17% auf, ich glaube, 28% gesprungen ist und somit sich die Mehrheitsverhältnisse verändert haben. Das hatte nicht plötzlich damit zu tun, dass die Berliner keine Verkehrswende mehr wollen, dass man einfach Dinge im Bund, Entwicklungen, die halt leider sich schlecht auf die Verkehrswende dann abgefärbt haben. Aber das heißt nicht, dass sich das auch wieder ändern kann. Also da politische Mehrheiten sind immer ein bisschen fragil, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
Grundsätzlich positiv, weil du glaubst, es ist nicht abwendbar?
Ja, es gibt, man muss ja immer so ein bisschen den Zeitgeist spüren, ne? Und klar, wir haben auch enorm große rechte, rechtspopulistische Bewegungen, die gerade ein kulturelles Momentum haben, aber auf lokaler Ebene zeigen sich ja die Probleme und ich glaube, also Probleme des Autoverkehrs, das zeigt sich immer mehr. Die Städte werden auch immer heißer. Auch das hat ja mit dem Auto indirekt durch den CO2-Ausstoß, aber auch direkt zu tun, weil Autos in der Stadt als Heizung im Sommer fungieren, durch die Abgase, aber auch weil sich die Autos aufheizen und so. Und ich glaube, es gibt mittlerweile eine sehr, sehr ausdauernde Verkehrsbewegung, Verkehrswendebewegung, die in der Art nicht mehr aufzuhalten ist. Und Städte aus dem Kleinen heraus, aus den Innenstädten heraus, breitet sich das auch immer aus. Und wenn die Leute sehen, wie schön es in der Innenstadt mit weniger Autos sein kann, dann hat das eben auch so positive Spillover-Effekte auf die Außenbezirke, weil auch die Autos vielleicht immer mehr rausgedrängt werden. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung. Und die sehen wir tatsächlich in so vielen Städten. Und das ist es halt, was mir Hoffnung macht. Die Entwicklung geht nach oben. Und das kann man vielleicht auch mit einer Zahl bestätigen. Ja, es gibt in Deutschland immer mehr Autos. Das ist richtig, weil in Deutschland auch die Bevölkerung grundsätzlich immer mehr wird. Aber es wird tatsächlich in den Großstädten immer weniger Auto gefahren. Und das ist ja am Ende die Statistik, auf die es ankommt. Menschen werden wohlhabender vielleicht, kaufen sich ein Auto, weil sie auch damit aufs Land oder wo auch immer fahren. Aber sie fahren in der Stadt immer weniger. Das ist bei Parkplätzen zwar noch ein Problem, aber das ist auf der Straße, ist das eben die Chance, eine Straße umzugestalten, wenn weniger Autos unterwegs sind, dann rechtfertigt das wieder mehr ein Fahrrad, einen neuen Radweg oder so. Also das ist eben auch eine empirische Beobachtung, die mir in dem Bereich Hoffnung macht.
Und die Bahn verzeichnet ja auch Rekorde.
Genau, ja.
Wie viel gibst du denn da so jetzt auf die neue Straßenverkehrsordnung, die ja den Städten und Kommunen einiges erleichtern soll?
Ja, das ist natürlich eine Verbesserung, keine Frage. Früher war es ja fast illegal, einen Radweg anzulegen, wenn du nicht haargenau beweisen konntest, dass dieser Radweg nötig ist, aus Sicherheitsgründen oder so. Mittlerweile wird es den Kommunen leichter gemacht, neue Radwege anzulegen, auch neue Tempo-30-Tempolimits einzuführen. Es ist noch nicht perfekt in der Hinsicht, wie ja das auch diese ganz tolle Initiative Lebenswerte Städte seit langem fordert, nämlich dass man die Geschwindigkeit innerorts tatsächlich wieder in die Verantwortung der Kommunen legt, dass die einfach frei entscheiden können. Es geht nicht um 30. Es geht darum, frei entscheiden zu können. Das finde ich aus meiner Sicht vollkommen berechtigt, denn was vor Ort entschieden werden kann, sollte eigentlich auch vor Ort entschieden werden. Das ist ein Grundprinzip der Demokratie und das wird einfach mit einer StVO, in der ein ferner Verkehrsminister aus Berlin bestimmen kann, wie schnell vor meiner Haustür gefahren wird, das ist irgendwie nicht ganz richtig. Und da hat sich die StVO hingegen korrigiert. Ich kann mir auch da vorstellen, da bin ich auch optimistisch, dass wir mit dem nächsten Verkehrsminister, wenn der von der CDU ist, wird es schwierig, aber mit einem anderen Verkehrsminister, der nicht von CDU oder FDP ist, gut, Wissing ist parteilos jetzt, dass wir auch da eine Bewegung sehen, weil es gibt eben von den Kommunen aus eine überparteiliche Bewegung hin zu mehr Tempo 30 oder dass Tempo 30, sagen wir, einfach die Regelgeschwindigkeit wird und es kann ja Ausnahmen mit Tempo 50 geben. Aber im Moment ist es ja so, Tempo 50 ist die Regelgeschwindigkeit und alles drunter muss irgendwie gerechtfertigt werden auf den Milligramm Feinstaub oder auf das Dezibel an Lärm. Und das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Da brauchen die Kommunen mehr Flexibilität und das wird ihnen durch die StVO jetzt gegeben.
Mhm. Ja, jetzt haben wir schon viel über unsere Ziele oder Wünsche so gesprochen. Frage ist halt, wie wir da hinkommen. Auf politischer Ebene bist du hoffnungsvoll, das finde ich toll, weil ich bin gerade sehr fatalistisch. Ich habe gerade eher so den ganz anderen Zeitgeist, den ich spüre und muss mich jeden Morgen wieder so ein bisschen daran erinnern, wie schön die Welt ist und dass wir hoffentlich auch in 10 Jahren noch demokratische Verhältnisse haben. Vielleicht, ja, hoffentlich sehr, sehr in Europa, in den USA stelle ich das jetzt mal in Frage. Wie verstehst du deine Arbeit, wenn du sie jetzt nicht mehr so aktivistisch beurteilst? Oder wie würdest du sagen, ist man besonders effektiv? Hast du das? Stellst du dir die Frage manchmal? Ich stelle sie mir ständig.
Ja, natürlich. Ich bin ja eben auch, mache meine Arbeit auch in den sozialen Netzwerken. Und dort stellt man sich natürlich die Frage, was kommt gut an bei den Menschen? Ne? Im Sinne, was klickt gut, um es ganz einfach mal runterzubrechen. Und da kriegst du ja ganz schnell ein Gefühl für, was denn im Bereich Verkehrswende zum Beispiel gut ankommt. Und wenn man sich jetzt auch sagt, ich möchte nicht mit großer Hass, Empörung gegen andere in Feindschaften arbeiten, dann bleibt oft einfach eine positive Kommunikation übrig, oder auch eine interessante Kommunikation im Sinne von, hey, schaut mal, diese Stadt hat das und das erreicht. Hier sind die Fakten dazu, was sich seitdem alles verändert hat. Also eine Kommunikation, die einfach positiv Beispiele aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, aus der ganzen Welt aufzeigt. Und da spüre ich und das freut mich, dass man auch mit so einer Art der Kommunikation in den sozialen Netzwerken sich Gehör verschaffen kann, ne? Dass es nicht nur darum geht, den Laut andere Leute niederzubrüllen oder so, sondern tatsächlich mit einer positiven Grundstimmung an das Ganze ranzugehen. Natürlich haue ich auch manchmal kontroverse politische Dinge raus, das ist mir schon klar, aber ich möchte eigentlich so gut es geht positiv bleiben in meiner Kommunikation und da merke ich eben, dass das Menschen anspricht. Und ich glaube, das überzeugt am Ende auch diejenigen, die am Ende noch zweifeln an dem ganzen Projekt, wenn man aufzeigen kann, hey, schaut mal, hier haben die es so gemacht, dann ist das und das geschehen. Ne, wenn man eben diese Beispiele aus dem Ausland hat, weshalb mein Fokus so ein bisschen halt immer darauf ist, was passiert in Paris, was passiert in den Niederlanden, in London passiert auch ganz viel in Sachen Verkehrswende oder jetzt Wien in Österreich. Also das ist, was ich einfach merke, dass das eine gute, eine effektive, eine produktive Form von Kommunikation ist. Und das wird mir halt eben zurückgespiegelt über die Resonanz, die ich dadurch in den sozialen Netzwerken bekomme. Aber nicht nur dort, sondern auch, wenn ich gewisse Dinge in Medien schreibe. Artikel habe ich über Ljubljana geschrieben, der kam auch enorm gut an. Also das war selbst für die Redakteure überraschend, wie oft der geklickt wurde oder dann diskutiert wurde. kontrovers, aber es hat auf jeden Fall etwas erreicht. Und das ist ja auch schon mal hoffnungsvoll, wenn etablierte Medien merken, okay, dieses Thema, mit diesem Thema können wir arbeiten, das klickt sich gut. Das, am Ende müssen ja privatwirtschaftliche Medien immer schon noch gucken, wo bleiben sie. Ne? Sie können nicht irrelevante Dinge veröffentlichen. Und das finde ich so schön, dass ich selbst mir so eine Art Berufsfeld da aufbauen kann als Verkehrsjournalist oder Radverkehrsjournalist, ne, dass das einfach ein Thema ist, was anscheinend so eine öffentliche Relevanz besitzt, dass man ja sich darauf konzentrieren kann und Medien sehr interessiert sind, diese Dinge dann auch abzudrucken.
Ja, Relevanz natürlich auch Kontroverse, aber das Schöne ist eben, wenn man nicht nur in die Kontroverse reingeht und auch Clickbaiting betreibt, sondern tatsächlich sieht, dass das Interesse da ist, sich auch mal mit einem fundierten Artikel auseinanderzusetzen und nicht nur mit einer Schlagzeile. Ljubljana ist, glaube ich, auch deshalb so spannend, also jetzt für mich in der Kommunikation, die haben ja einen Fahrradbürgermeister, den habe ich mal live erlebt und der ist halt ein Marketier, also der ist ein Kreativer, der kommt aus der Kommunikation, Mattisch, glaube ich, hieß er oder heißt er noch immer und der macht das als Kommunikationsprofi sehr, sehr gut. Also da ist, weil mein Grundgedanke und der ist jetzt schon vor allem in diesem Kontext hier schon kontrovers, ich würde mir eine starke Entpolitisierung des Fahrrads wünschen. Ich glaube, die politische Ebene ist enorm wichtig. Aktivismus ist sicherlich wichtig. Da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, weil ich immer noch Fragen habe an dich, wie du das siehst, vielleicht eben auch bei anderen. Aber ich würde mir wünschen, und das sind so meine positiven Beispiele, dass ich jetzt gar nicht so verkehrsstrategisch schaue, also wo passiert was nur, sondern welche Art, welche Form der Kommunikation ist da aktiv und das ist oft so organisch gewachsen. Und zwei Beispiele habe ich jetzt mal rausgesucht, weil sie gerade aktuell entweder in meinem Kopf sind oder gerade auch durch die Medien gehen. Das ist zum einen der Bikebus, der von Barcelona eben auch in die USA geschwappt ist. Und du hast die Bilder wahrscheinlich gesehen. Ich folge dem, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Bikebusmann auf Instagram und sie spielen jedes Mal Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake und er hat aufgefordert, Justin, komm doch mal und radel mit uns. Und das hat er halt jetzt getan.
Cool. In welcher Stadt war das? Also irgendwo in Amerika. Also Justin Timberlake kam dann wirklich zu so einer Bikebus-Demonstration. Ja, das ist ja toll.
In anonym, also er ist jetzt dann nicht, hat sich nicht feiern lassen am Ende oder so, sondern ist schon mitgeradelt. Ja.
Gibt es aber davon Bilder, die würde ich vielleicht gerne posten, weil das ist toll.
LinkedIn, ja. Die gibt es auf Instagram, ja. Die sind eigentlich schon ganz, ganz gut. Nee, das ist er nicht. Ich schick's dir. Mhm. Ich stelle es in die Shownotes auch. Denn ich dachte, das ist so viral gegangen. Siehst du, da ist wieder mal so dieses Bubble-Denken, dass man denkt, oh Mann, das hat ja schon jeder gesehen.
Aber nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
So ein organisches Ding, wo einer sagt, hey, ich will mit meinen Kindern in die Schule mit dem Fahrrad fahren und sich zusammentut. Es ist wieder ein nicht nachahmbarer Prozess hier bei mir vor der Haustür. Weil es sind breite Straßen, er sammelt einfach die Kinder von der Umgebung ein. Ja. Aber ich war vor ein paar Jahren auch in Arkansas, in einer Stadt, die 60.000 Einwohner hat. Und dort wäre sowas möglich. Und was aber aktuell die Realität ist, ist, dass die Lehrer vorne den License Plate der Autos scannen und dann erst die Kinder rausschicken, weil sie wissen, jetzt dieses License Plate gehört zu diesem Kind. Dann darf das Kind rausgehen, weil die Kinder draußen nicht warten dürfen, weil es zu gefährlich ist.
Ja, Amerika hat echt nochmal ganz andere Probleme als Deutschland. Also
das
so
ist
schlecht
aber
sind wir in dem Bereich
nicht. Also die versuchen das auch. Die haben an der Seite haben sie Trails angelegt. Also da wird es und dass der Wille des Volkes, der Einwohnerinnen dort sehr sehr groß. Aber es ist auch eine sehr besondere Stadt, muss man dazu sagen. Aber das ist sowas sehr politfreies, schönes.
Ja, also vielleicht zu diesem Bikebus oder Bici-Bus, wie das ja in Barcelona heißt, habe ich immer mal wieder, ist mir das so in mein Aufmerksamkeitsspektrum gekommen, finde ich eine super Aktion und ich war tatsächlich auch schon mit Bikebus oder Bici-Bus Deutschland in Kontakt, um hier in Freiburg sowas auf die Beine zu stellen, weil ich habe dann die Standorte in Deutschland mir angeschaut und war etwas verwundert, dass es sowas in Freiburg noch nicht gibt, in einer sehr berühmten Fahrradstadt tatsächlich. Und jetzt war ich ja eben lange auf Reise, da hatte ich keine Zeit dazu, aber das ist jetzt vielleicht auch so ein Plan für 2025, hier gemeinsam mit vielleicht dem ADFC solche Bikebus-Dinge in Freiburg auch auf die Beine zu stellen. Also da hoffe ich, dass ich da was bewegen kann, weil das, wie du sagst, ist eine ganz tolle, unpolitische Art, Kindern, aber auch der Gesellschaft oder von Leuten, die das sehen, so an diese Problematik, warum kann mein Kind nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dafür Bewusstsein zu schaffen und natürlich ganz praktisch, um Kindern diese Art der Mobilität zu ermöglichen. Ja, also ich glaube,
aber darf
wenn
ich
du
kurz
sagst,
da einhaken, ja. Weil also es gibt ja Critical Mass und all so Sachen und ich finde es super und ich möchte das auch überhaupt nicht in der Wertigkeit irgendwie auch nur annähernd anzweifeln. Aber wenn man mit Vereinen agiert, wenn das dann schon wieder politisch wird, wenn dann schon wieder Flyer verteilt werden, wenn dann irgendwo jemand mit einem Megafon steht und eine Rede hält, ich gehe schon so ungern auf Demonstrationen am Anfang, weil ich die Reden nicht hören will. Ich will mit den Menschen sein, ich will für Frieden, ich will für Freiheit sein, aber ich will keine Reden hören von Menschen, wo ich vielleicht dann wieder nicht, verstehst du, was ich meine? Es wird sofort wieder politisiert und für eine Meinung eingenommen, für eine Position eingenommen. Und das Fahrrad sollte davon auch befreit sein. Was dort passiert mit dem Bikebus, übrigens auf Instagram, ich habe es gerade nachgeschaut, Coach Balto, B-A-L-T-O, zusammengeschrieben Coach Balto. Da wird halt nicht ein Megafon auf Politiker gerichtet oder die große Masse gegen die Politiker, sondern da boomt halt Justin Timberlakes Song aus der Boombox. Ja. Und dazu fahren sie. Oder ich hatte jetzt einen anderen Podcast, Antritt, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein sehr empfehlenswerter Fahrradpodcast in Leipzig. Grüße gehen raus. Und sie haben immer eine Ausfahrt des Monats, wo die Leute einreichen können, was sie für eine tolle Ausfahrt gemacht haben. Und da hat sich einer gemeldet, der im Detroit war, beruflich, und dort an einem Slowride teilgenommen hat. Und ich wiederum war in einem anderen Podcast als Gästin und habe erzählt oder beziehungsweise angedeutet, nicht erzählt, dass ich gerne noch seit vielen, vielen Jahren eine Geschichte schreiben möchte über einen gewissen Henry Ford II in Detroit. Und dieser Henry Ford II, der eine Stimme hat wie Barry White, hat seinen Job verloren 2008 in der Krise in Detroit. Und ich habe ihn gefunden, weil ich gedacht habe, ich könnte eine Geschichte machen. Motown, von Motown zu Biketown. Weil er für Detroit Bikes gearbeitet hat, nachdem er seinen Job verloren hat. Der hat zum Beispiel, also er war arbeitslos, er war depressiv, er hat die Kinder draußen auf dem Fahrrad lachen hören und hat dann sein Fahrrad rausgezogen und das hat sein Leben verändert. Aber was er gemacht hat, sein Local Palmer Park war sehr kriminalitätsbelastet und sie haben dort in der Community, ohne Polizei, ohne Politik, ohne irgendwas, in der Community angefangen zu sagen, wir müssen diesen Park beleben, weil wenn da Leben ist, dann ist das nicht interessant für irgendjemanden, der irgendwas vorhat. Und er hat den Palmer Park Ride gestartet mit ein paar Leuten, einfach um diesen Park zu beleben. Ist auf andere Leute getroffen, die sowas Ähnliches gemacht haben. Daraus hat sich ein Slowride entwickelt und da fahren Hunderte bis Tausende von Menschen, zum Teil mit Polizeibegleitung durch Detroit. Und das ist inzwischen auch so eine Art Tourismusmagnet. Und da fahren die Leute in unterschiedlichsten Outfits, mit den unterschiedlichsten Rädern, einfach mit, ohne irgendwas. Und da wird nicht politisiert. Da geht es nicht um irgendeine Botschaft, sondern da geht es darum, auf dem Fahrrad Spaß zu haben und die Stadt zu erleben. Das meine ich.
Ja, das
Sorry,
ist
sehr lang.
Nein, ich verstehe vollkommen deinen Punkt. Ich glaube einfach, dass es beides braucht. Ja. Wir brauchen unpolitische Aktionen, die Spaß machen, die niemanden als Gegner identifizieren, die einladend sind. Auf der anderen Seite glaube ich, um wirklich strukturell was zu verändern, muss das Fahrrad politisiert werden und das Auto sowieso. Das Auto ist es schon länger, das Fahrrad war es lange nicht. Ich kann mich nicht erinnern, da war ich noch nicht auf der Welt, aber man kann ja so ein bisschen auch historische Forschung betreiben, dass das Fahrrad in den 70er, 80er Jahren derart politisch war, wie es heute tatsächlich ist. Also um wirklich, weil dass das Auto so eine Vorherrschaft in unseren Städten hat, das ist ja einfach auch strukturell politisch so gewachsen. Das wird in Gesetze gegossen, das wird einfach als Recht oder Privileg den Menschen, den Autofahrern eingeräumt. Und das kannst du nicht durch gute Laune und durch ich will niemandem wehtun verändern, sondern das musst du wirklich durch ein politisches Bewusstsein und durch politisches Handeln verändern. Und deshalb schließt sich das meines Erachtens überhaupt nicht aus. Ich glaube, jegliche Aktionsform, solange sie natürlich nicht gewalttätig ist, die für das Fahrrad wirbt, ist am Ende produktiv, weil sie die ganze Debatte mit Leben füllt. Ne? Es ist ja das. Die Formel für Veränderung ist, man braucht eine Beharrlichkeit, man braucht eine Ausdauer, man braucht ein Momentum irgendwo auch. Und diese Beharrlichkeit, die sehen wir gerade im Verkehrsbereich über seit vielleicht 10 Jahren wirklich immer wachsende Bewegungen, Strukturen, die für dieses eine Thema sich einsetzen. Und dann braucht es halt eben irgendwann mal Momentum, dass dir die Politik wohlgesonnen ist. Wir hatten das in Berlin mit dem Radentscheid, der plötzlich auf derart große Resonanz gestoßen ist, sowohl in der Bevölkerung als auch dann in der Regierung, in der Politik. Und ich glaube, das schließt sich nicht aus, das geht Hand in Hand.
Nee, bin ich absolut bei dir. Ich glaube ja, nur, dass es so ein gewisses Vakuum gibt in Deutschland, was den Spaß anbelangt. Und die Freude, also, ja, dass man sein, da einfach auch sagt, hey, lassen wir das jetzt mal weg mit dem Megafon und bringen stattdessen die Musik rein und lassen es einfach mal so laufen, dass sich auch jeder dort wohlfühlt und eben nicht dazu stößt und sagt, jetzt kommt hier aber wieder was und damit fühle ich mich nicht wohl oder ich möchte jetzt einfach hier auch nicht hören, aber die FDP hat Folgendes getan oder die CDU bremst ja hier. Lassen wir es einfach mal für eine Weile weg. Ja. Auf anderer Ebene natürlich. Und bist du da im Austausch oder bist du als Journalist so außen vor oder hast du eine gewisse Nähe zu gewissen Organisationen, Vereinen?
Ja, natürlich. Durch meine Zeit in Berlin, ich bin jetzt auch im wissenschaftlichen Beirat vom VCD, also dem größeren Verkehrsverband oder Verkehrswendeverband in Deutschland, bin mit dem ADFC sowohl Deutschland als auch Berlin immer noch gut vernetzt, also klar. Aber natürlich, eine gewisse Distanz schadet als Journalist, wenn man über Themen berichtet, nicht. Ich finde, was du gerade gesagt hast, ja, war doch tatsächlich sehr einleuchtend, weil eine Bewegung verliert schon dann an Kraft oder an Veränderungspotenzial, wenn sie zu sehr irgendwie einem politischen Spektrum einzuordnen ist. Und das ist halt im Bereich Verkehrswende oftmals ja dem grünen Spektrum oder so. Und sobald das die größere Politik identifiziert, okay, sie sind wieder nur irgendwelche grünen Typen, dann muss man die nicht wirklich ernst nehmen, weil ja, die wählen ja sowieso nicht uns, die wählen ja die Grünen oder so. Und das war bei Fridays for Future in der Hochzeit 2019 eben so kraftvoll, dass sie es geschafft haben, wirklich mit ihren Forderungen ins bürgerliche Milieu hineinzudringen. Und da waren plötzlich Menschen auf der Straße, die nicht die Grünen wählen, die wirklich vom gesamten Parteienspektrum, AfD vielleicht mal ausgenommen, dort auf der Straße waren. Und das hat dann der Politik wirklich Sorge bereitet in dem Hinsicht, hey, wenn wir hier nicht handeln, dann verlieren wir diese Menschen und verlieren wir sie zu anderen Parteien oder so. Und dann ist wirklich was geschehen. Also auf diesem Momentum aufbauend ist ja die gesamte Klimapolitik von Deutschland eigentlich, die Moderne, entstanden. Und da ist es durchaus möglich, dass man sich als Bewegung, wenn man zu politisch wird, wenn man zu sehr einseitiges Parteienbashing betreibt, dass man dadurch halt eben auch diese Parteien für sich als Verbündete verliert. Das ist durchaus richtig.
Ja. Ich finde es sehr selbstlimitierend, ja. Und es hat dann natürlich auch so diese Frage, geht es tatsächlich um den Zweck oder geht es darum, Recht zu haben? Also wird es dann tatsächlich eigentlich faktengesteuert, aber innerlich emotional? Und ich glaube tatsächlich, dass so fragil unser Klima ist, unsere Umwelt, unsere Natur, so fragil ist auch die Demokratie und wir müssten eher aufeinander zugehen und die Verunsicherung, die wird steigern, das wird sich steigern, das ist vorhersehbar. Also da haben wir in den USA jemanden auch jetzt auf dieser Seite, der uns verunsichern möchte und ein schwaches Europa sehen möchte und da sollte es genau eine Gegenbewegung geben und und dieses Verständnis dafür, dass wir nicht hier irgendwie in den Kulturkampf getreten. Das ist nicht nur von der einen Seite, das ist genauso von unserer Seite. Und das finde ich dann doch irgendwie, sich dann doch selbst limitierend. Jetzt möchte ich aber mit dir noch ganz kurz auf vielleicht einer positiven, wir sind nicht auf einer negativen Note, oder? Sind wir, Ingvar?
Nein, eigentlich nicht. Und ich finde, auch wenn man ja negative, in Anführungsstrichen, Dinge anspricht, kann daraus immer auch ein positiver Gedanke erwachsen. Nämlich, da sind wir in Deutschland eigentlich ja ganz gut darin, ganz oft Dinge zu identifizieren, die falsch laufen, aber immer mit einer positiven Note, dass man etwas verändern kann. Das haben wir, glaube ich, manchen anderen Ländern voraus, wo einfach Dinge vielleicht eher akzeptiert werden, als man kann ja sowieso nichts machen. Das kann man uns Deutschen tatsächlich nicht nachsagen.
Da hast du recht.
Wir sind sehr kriddelig, aber aus dieser Kriddeligkeit, aus diesem Makel werden ja Dinge verändert. Ne? Also du musst ja Probleme erstmal sehen, bevor du etwas verändern kannst. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, im ersten Teil ganz gut darin, im zweiten eigentlich auch.
Ja, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Kraft aktuell und Selbstbewusstsein, das sage ich immer wieder. Jetzt bist du nach Baku gefahren und es ist noch gar nicht so lange her. Bist du noch topfit?
Ja, auf jeden Fall, auch wenn ich tatsächlich eine kleine Radpause eingelegt habe. Das lag aber natürlich auch an der Weihnachtszeit, am Wetter. Es war kalt, windig, regnerisch hier jetzt in Freiburg. Jetzt aber spüre ich, wie so die Überschusskräfte wieder so ein bisschen zurückkommen, weil ich habe auf der Reise sehr stark von meinem Kräftebudget gezehrt und jetzt musste ich mich deshalb so ein bisschen ausruhen. Aber jetzt spüre ich, jetzt fahre ich wieder auch mehr Rad, jetzt spüre ich, dass das so zurückkommt. Ich habe auch schon neue Touren im Kopf, die werde ich hier noch nicht ansprechen, weil das auch mit meiner Arbeit zu tun hat. Aber da möchte ich auf jeden Fall meine Arbeit...
Kannst du eine Himmelsrichtung irgendwie so...
Das Norden, Norden.
Oh, okay.
Norden, ja.
Wie viele Länder hast du inzwischen per Fahrrad bereist?
Oh, das habe ich nicht gezählt, aber ich schätze
mal... Als
Freiburger
darf man auch sagen, dass Frankreich und Schweiz nicht zählt. Und Holland, ja, weil das weiß ja auch. Also es kommen schon so 20, 30...
20, 30 nicht, aber 20 kommen auf jeden Fall zusammen, ja. Es waren ja jetzt allein auf dieser Tour waren es 13 und ich war schon in den Niederlanden natürlich unterwegs, in Belgien, in Luxemburg, deshalb in Polen, deshalb kommen da vielleicht ungefähr 20 zusammen.
Solange du jetzt nicht noch Liechtenstein auflistest.
Nein, nee, da war ich tatsächlich noch nicht. Ne?
Das Schöne bei dir ist, also was ich da tatsächlich genieße, weil wenn man so in der Fahrradindustrie so zumindest mit, wie ich vielleicht so ein Viertel, Fünftel zu Hause ist, dann spielen Zahlen eine wichtige Rolle. Dann geht es um so und so viel Höhenmeter und Kilometer pro Tag. Und dann geht es um Länder sammeln oder wie auch immer. Und das Angenehme finde ich bei dir, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt. Also natürlich, es klingt halt schön, ja, es ist ästhetisch, wenn man sagen kann, ich glaube, es waren 5000 Kilometer in 110 Tagen. Aber das Fahrrad ist ein Vehikel, um Menschen, dich selbst wahrscheinlich auch, Landschaften zu erleben. Und ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich auch in diesem Sportbereich jetzt so ein bisschen durchdringt, dass man auch langsamer unterwegs sein kann, um die Dinge intensiver zu erleben und auch mal mit Menschen zu sprechen und nicht durchzuheizen. Was würdest du den Leuten mal so als Tipp mitgeben, die gerne auf dem Fahrrad sitzen und gerne ihre, weiß ich wie viel, 100 Kilometer abspulen? Sollen die das mal angehen? Was sollten sie angehen? Kleine Radreisen, große Sachen, du hast ja jetzt das Unterschiedlichste schon gemacht.
Ja, also jedem das, was ihm lieb ist, aber ich denke auch, ich habe auch wenn du einfach sportlich sein willst und mit einem Rennrad irgendwie hier in deiner Region unterwegs bist, weil du dich danach besser fühlst, dann kannst du natürlich nach Kilometern und Höhenmetern und das Ganze gehen, da spricht ja nichts dagegen, aber ich denke immer, sobald du dich auf eine Tour begibst, wo es ja natürlich darum geht, nicht nur anzukommen, sondern tatsächlich, der Weg ist das Ziel, ganz klassisch gesprochen, dann ist es auf jeden Fall ratsam, nicht zu viele Kilometer zu machen. Also ich habe ganz, ganz selten wirklich 100 Kilometer pro Tag gemacht, weil ich das einfach zu viel finde. Dann bist du sowohl von morgens bis abends ohne Großpausen unterwegs, als auch immer mit einem gewissen Tempo. Du hast nicht Zeit, stehen zu bleiben. Du hast nicht Zeit, mit Menschen zu sprechen, was je nach Land einfach dazugehört. Also im Balkan geht es los, dass dich Menschen am Wegrand ansprechen und dieser kleine Plausch, sei es 5 Minuten, 10 Minuten, aber auch manchmal länger, wenn man zum Essen eingeladen wird, es sollte nicht daran scheitern, das anzunehmen, weil man eine Zahl im Kopf hat, ich muss heute noch so und so viel Kilometer machen. Und da ist es natürlich auch ratsam, nicht immer eine feste Unterkunft zu haben, also zu wissen, okay, ich muss 80 Kilometer machen, weil dann erwartet mich das Hotel oder so, sondern wenn du flexibel unterwegs bist mit Zelt oder auch in den Städten, dann einfach spontan schaust, wo kann ich unterkommen. Das hilft natürlich. Aber ich habe schon immer mal wieder Radreisende getroffen, die enorm durchgezogen sind, wo zwei Leute, der eine will halt Tempo machen, der andere beklagt ein bisschen, dass man zu schnell ist, und das fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig oder ganz gesund an, wenn man da komplett durchzieht. Also ich bin auf zwei englische Radreisende getroffen in Bosnien, die waren, als ich in Baku war, waren die schon in Asien, also ganz weit in Asien, ich weiß nicht, in China oder so, also die müssen enorm durchgezogen haben. Das heißt natürlich auch, dass du auf großen Straßen unterwegs bist, weil große Straßen führen eher dich direkt zum Ziel. Auch das ist wirklich etwas, was eine Radreise dominieren sollte, dass du auf einer großen Straße bist mit viel Autoverkehr. Ich finde, es wird dann erst schön, wenn man so ein bisschen abseits der Straßen unterwegs ist. Und ja, es schadet nicht. Ich denke, man profitiert immer davon, immer etwas langsamer zu machen, weil du einfach mehr Zeit hast, rechts und links, vorne, hinten Dinge wahrzunehmen.
Ich weiß, das ist schwierig, aber gibt es eine Region, wo du sagst, das ist schon so ein Tipp, da sollte man schon mal hin, auch mit dem Fahrrad gerade?
Also ich war jetzt tatsächlich bei zwei größeren Touren im Balkan unterwegs, und der Balkan ist in der Hinsicht eine sehr, sehr gute Radregion, weil es ist, finde ich, immer noch eine spannende Kultur. Es ist jetzt nicht so diese westeuropäische Kultur und es ist noch nicht so bekannt, wie ich denke, wir alle waren in Frankreich, Italien oder Spanien schon mal. Aber wer war schon mal tatsächlich in Montenegro, in Albanien, im Kosovo oder so? Ich denke, das ist für viele noch ein bisschen exotischer. Du wirst dort auch sehr freundlich, sehr offen, sehr herzlich behandelt, weil du einfach auch ein Exot bist. Wenn du das möchtest, natürlich ist das auch immer ein spannender Ort. Es ist vom Preisniveau günstiger als Frankreich, Italien oder Spanien, weil du, wenn du mal in einem Hotel übernachten willst, wenn du im Restaurant essen gehen willst, dann haut dir das nicht so ein Loch gleich ins Budget. Also da ist der Balkan auch sehr gut dafür, hat wunderschöne Landschaften, und du findest auch immer wieder Straßen, wo du ohne viel Autoverkehr unterwegs sein kannst. Also das ist für mich auch immer ganz wichtig, weshalb so der Balkan als Region echt so meine favorisierte, meine Lieblingsregion ist, würde ich sagen. Aber Europa ist ja so vielfältig und so wunderschön auf seine Art und unterschiedliche Weise. Deshalb ist es da schwierig, die Region hervorzuheben. Aber wenn ich Leuten so ein kleines Radabenteuer empfehlen würde, dann wäre das der Balkan, ja.
Cool, super. Hey, lieber Ingvar, vielen Dank. Also für deine Zeit heute natürlich, aber auch für deine Arbeit, die du machst. Es war sehr spannend zu hören, wie sich da jetzt so ein kleiner Wendepunkt einklickt und 2025 vielleicht noch mehr Menschen von dir hören werden oder durch dich erreicht werden. Das feiere ich sehr. Dir kann man natürlich folgen auf so ziemlich allen Kanälen. Du bist einfach zu finden. Dein Film ist auch einfach zu finden unter deinem Namen auf YouTube.
Genau, und wer Probleme hat, sich meinen Namen zu merken, was ja auch verständlich ist, der
weil
kann einfach eingeben.
Weil er aus dem Balkan
kommt. Ja, genau. Ja, aus Montenegro kommt der Name tatsächlich.
Ja. Kennst du deine Familie? Hast du da irgendwie mal reingeforscht oder ist es tatsächlich so weit zurück?
Nein, das liegt daran einfach, dass mein Vater, der ist zwar im ehemaligen Jugoslawien geboren, kam aber, weil er eine deutsche Mutter hat, mit 12 nach Deutschland und hat auch da seine Wurzeln und seine Kultur so komplett abgelegt. Also spricht auch die Sprache nicht mehr so richtig. Also ich kann kein einziges Wort richtig in dieser Sprache, weshalb ich da keine Migrationsgeschichte liefern kann. Aber
du hast auch keine Zwischenstopps bei irgendwelchen Großcousins oder...
Nein, die gibt's nicht. Also es ist nicht bekannt. So auf dieser Linie gibt's da. Wir haben das aber auch nie so richtig gepflegt, da irgendwie noch einen Kontakt zu halten. Ja.
Vielleicht kommt's ja nochmal.
Vielleicht.
Ja, also, sorry, ich habe dich unterbrochen, der Film.
Ach, man findet ja meinen Namen in sozialen Netzwerken und dann kann man den einfach auf YouTube eingeben, dann findet man den Film oder man gibt einen mit dem Fahrrad nach Aserbaidschan. Da sieht man mich mit meinem Bambusrad als Thumbnail und dahinter ist der Durmitor-Nationalpark in Montenegro. Das war ein landschaftliches Highlight. Also man sollte das schon finden, denke ich.
Ich glaube, wir verlinken einfach auch im Artikel und dort steht auch dein Name und ich hoffe, ich schreibe ihn richtig. Das bekommen wir hin. Also vielen lieben Dank. Folgt Ingmar, schaut den Film an, tut alles Schöne, damit wir auch weiterhin die Freiheit genießen und an die Demokratie glauben. Oh, ich bin gerade wirklich erschüttert. Aber ich muss sagen, heute ist der 20. Januar. Wir nehmen am 20. Januar auf. Da bin ich ja ein bisschen sensibel. Und hey, nehmt einfach fleißig das Rad. Bis zum nächsten Mal. Ciao.